Johann Gottlieb Mitnacht, Emanuel Swedenborg, der geistige Kolumbus. Heute lesen wir aus dem 16. und 17. Kapitel. Wie immer etwas gekürzt und sprachlich angepasst. Sechzehntes Kapitel. Im April oder Mai 1766 besuchte Swedenborg England wieder, teilweise um zu sehen, welche Wirkung sein neues Werk auf die anglikanische Geistlichkeit haben werde und teilweise um der englischen Regierung seine Methode zur Auffindung der Längengrade zur See vermittels des Mondes vorzulegen. Wie es scheint, so hatte seit 1714 die Regierung hohe Summen ausgesetzt für eine zuverlässige Methode der Bestimmung der Längengrade zur See. Und ein gewisser John Harrison hatte im Jahr 1725 ein Instrument eingerichtet, welches er für den Zweck angefertigt hatte. Nach längerem Zögern wurden im Jahr 1765 durch Parlamentsbeschluss Harrison 20.000 Pfund Sterling zuerkannt. Die Hälfte für die Erklärung seines Instrumentes und die andere Hälfte auf den Beweis hin, dass seine Vorrichtung auch von anderen hergestellt werden könne. Unsere Leser werden sich erinnern, dass Swedenborg in seinen früheren, den Wissenschaften gewidmeten Tagen sich stark für diesen Gegenstand interessierte. Damals, im Jahr 1721, hatte er eine Abhandlung herausgegeben
über eine Methode, die Längengrade von Orten zu Land oder zu Wasser durch Mondbeobachtungen zu entdecken.
Und diese gab er, vielleicht auf Anraten von Freunden in Amsterdam, im Jahr 1766 erneut heraus und sandte Exemplare an die hauptsächlichsten Akademien der Wissenschaften in Europa. In einem Bericht an die Stockholmer Akademie, datiert 10. September 1766, spricht er von seiner Unterredung mit Lord Morton am 19. Mai.
Welcher mir sagte, dass am 24. die Kommission für die Längengrade,
welche eine Kommission von ausgewählten, gelehrten Männern ist,
im Admiralitätsgebäude sich versammeln und über Harrisons Chronometer Entscheidung treffen werde. Dort machte ich der Kommission meine Aufwartung und überreichte 10 Exemplare meines Heftes, welche der Sekretär in Empfang nahm und auf den Tisch legte. Die Kommission glaubte nicht an die Möglichkeit einer Methode zur Auffindung der Längengrade vermittels des Mondes und erkannte Herrn Harrison die vorgeschlagene Prämie zu. Seitdem ist mir mitgeteilt worden, verschiedene gelehrte Astronomen haben meine Methode gutgeheißen und arbeiten jetzt astronomische Tafeln aus, um sie zur Anwendung zu bringen.
Und er schließt mit der Bemerkung:
Die Zeit wird es lehren, ob Harrisons Chronometer zu gebrauchen ist oder nicht.
Das ist unverkennbar der Brief eines Mannes von praktischem Verstand. Und es ist nur schade, dass die Berichte über diesen so interessanten Abschnitt im Leben Swedenborgs so spärlich sind. Und dass wir nur eine Vermutung darüber haben können, welchen Eindruck der bejahrte Seher auf die wissenschaftlichen Größen machte, mit welchen er zusammentraf. Wussten Sie etwas von seiner Sehergabe und waren Sie vielleicht verwundert darüber, wie der Verfasser von Himmel und Hölle oder der enthüllten Offenbarung schwierige wissenschaftliche Probleme so klar behandeln konnte? Oder hatte das Gerede, welches in jenen Tagen nur langsam weiterschritt, Swedenborgs Namen noch nicht durch ganz London verkündet? Im August treffen wir ihn in Wapping mit den Vorbereitungen zur Reise nach Schweden beschäftigt. Die Nacht vor dem Auslaufen des Schiffes verbrachte er im Gasthause King's Arms in Wellclough Square, das damals von einem Schweden, Herrn Bergström, gehalten wurde, der einige interessante Einzelheiten über Swedenborgs Aussehen und seine Gewohnheiten mitteilt.
Ich kannte ihn persönlich,
sagt Bergström.
Er kam öfter zu mir und einmal wohnte er 10 Wochen in meinem Hause, während welcher Zeit ich sein Benehmen stets höchst vernünftig und eines fein gebildeten Mannes würdig fand.
In oben genannter Nacht, nachdem Swedenborg schon zu Bette gegangen, war Bergström mit einem gewissen Herrn Springer im Gespräch beisammen. Dieser war zu der Zeit schwedischer Konsul für England und ein sehr guter Bekannter von Swedenborg. Sie hörten Swedenborg reden und gingen nach seinem Zimmer, wo sie durch ein kleines, an der Türe angebrachtes Fenster ihn in einer seiner Visionen beobachteten. Wie sie sagten, lag er im Bett, die Hände gen Himmel ausgestreckt, sein Körper von einem Zittern befallen, in ernstem Gespräch mit irgendwelchen unsichtbaren Wesen begriffen. Als das Gesicht vorbei war, gingen sie hinein und fragten, ob er krank sei. Er verneinte es, sagte aber, er habe eine lange Unterredung mit den himmlischen Freunden gehabt. Er war ganz in Schweiß gebadet, und da seine Kleider schon an Bord waren, borgte er ein frisches Hemd, legte sich wieder zu Bett und schlief bis zum Morgen. Ein eigentümlicher Umstand ist, dass Swedenborgs Reisen nach Schweden fast ohne Ausnahme kurz und von günstigem Wetter begleitet waren, sodass die Kapitäne ihn gewöhnlich sehr gern aufnahmen und einer, Kapitän Harrison, sagte, Swedenborg könne jederzeit umsonst mitfahren, denn er habe, solange er zur See gewesen, niemals so schönes Wetter gehabt, als wenn der Seher sich an Bord befinde. Und auch bei dieser Reise, sagte Swedenborg, als er sich von Bergström verabschiedete.
So Gott will, sind wir von heute über 8 Tage nachmittags 2 Uhr in Stockholm.
Und diese Voraussagung traf, wie der Kapitän später Springer mitteilte, genau ein. Springer erzählte auch merkwürdige, ihn persönlich betreffende Beispiele von des Sehers Blicken in die geistige Welt.
Was er mir von meinen verstorbenen Freunden und Feinden und den verborgenen Dingen, die zwischen uns lagen, alles mitteilte, könnte unglaublich erscheinen. Er erklärte mir, in welcher Weise der Frieden zwischen Schweden und dem König von Preußen zustande gekommen und wer die 3 Personen waren, deren Vermittlung ich mich dabei bediente, obgleich niemand darum wusste als sie und ich. Auch wusste er von einem politischen Streit zwischen Springer und einem Grafen Eckeblatt, der beinahe mit einem Duell endigte, aber friedlich geschlichtet und beigelegt wurde. Von einem Versuche Eckeblatts, Springer zu bestechen. Swedenborg nannte Springer die Summe von 30.000 Mark und gab alle näheren Umstände an, welche er von dem kurz vorher verstorbenen Grafen in der anderen Welt selbst erfahren hatte.
Ungefähr um diese Zeit war es, dass der württembergische Prälat Oettinger, ein eifriger Bewunderer Swedenborgs, einige seiner Werke ins Deutsche übersetzte, was ihm sehr übel ausgelegt wurde. Der Geheime Rat erließ sogar ein Dekret, in welchem Oettinger verboten wurde, Swedenborg aufzunehmen, falls er nach Württemberg käme. Oettinger, der mehr ein Anhänger Jakob Böhmes und ein Pietist war und hauptsächlich nur nach Wunderbarem und Geheimnisvollem forschte, hegte trotz seiner Bewunderung für Swedenborg immer Zweifel über dessen Glaubwürdigkeit und richtete verschiedene Fragen an ihn, zum Beispiel, warum es ihm nicht gegeben sei, auch Zeichen und Wunder zu tun, ob er mit den Aposteln geredet habe und wie es komme, dass er aus einem Naturphilosophen ein Seher geworden sei. In seiner Antwort vom 11. November 1766 setzte Swedenborg auseinander,
dass Wunder unter Umständen nutzlos sind, da sie keine innere Überzeugung hervorbringen. Das würde auch der Herr jetzt in den Wolken erscheinen mit Engeln und Trompeten, solches nicht mehr Wirkung hervorbrächte, als seine Wunder bei den Juden bewirkten, die ihn kreuzigten. Dass Erleuchtung, worunter er innere Wahrnehmung verstand, mehr Überzeugung bewirke als Wunder. Dass er mit Paulus und Johannes sich unterhalten habe, ebenso mit Moses und sehr häufig mit Luther. Und dass er durch göttliche Führung von der natürlichen zur geistigen Philosophie gekommen sei. Weil geistige Wahrheiten nur dann vernünftig verstanden werden können, wenn sie von ihrer natürlichen Grundlage aus betrachtet werden. Überdies, sagt Swedenborg, hat mir der Herr gegeben, die Wahrheiten geistig zu lieben, das heißt nicht um der Ehre oder des Gewinns, sondern um der Wahrheit selbst willen.
In Stockholm wohnte Swedenborg in einem kleinen Hause mit 6 Zimmern, das er sich im Sudermalm in einer stillen und fast einsamen Lage gebaut hatte. Hinter dem Haus war ein großer, sehr hübsch angelegter Garten, an welchem Swedenborg viel Vergnügen fand und worauf er jährlich eine bedeutende Summe verwandte. Seine Dienerschaft bestand aus dem Gärtner und dessen Frau, welchen er den ganzen Ertrag des Gartens überließ und welche bei ihm im Hause wohnten und ihm die wenigen Dienste leisteten, deren er bedurfte. Eine Hauptzierde des Gartens war ein hübsches Sommerhaus, wo Swedenborg sich viel aufhielt und schrieb, sowie auch bei schönem Wetter seine Besuche empfing. Hier befand sich eine kleine Handorgel, auf welcher er wohl öfters spielte, und es ist wahrscheinlich, dass er die Musik liebte. Später baute er noch 2 Gartenhäuser, eines davon nach einem Muster, das er auf einem englischen Landsitze gesehen und bewundert hatte. In einer Ecke des Gartens hatte er ein Labyrinth angebaut. Am Ende desselben befand sich eine Tür. Öffnete man diese, so zeigte sich eine 2. Tür mit einem Fenster darin. Die Besuchenden glaubten durch das Fenster einen Laubengang zu erblicken, in welchem ein Vogelkäfig hing. Das Fenster aber war ein Spiegel. Einmal, so wird erzählt, kam ein junges Mädchen zu Swedenborg in sein Sommerhaus gelaufen und bat ihn, er möchte ihr einen Engel zeigen.
»Gerne, mein Kind. Komm nur mit mir«, sagte er, indem er es freundlich bei der Hand nahm und durch den Garten und das Labyrinth führte, bis sie an das geheime Fenster kamen. Er sagte, sie solle da hineinschauen. Dann werde sie einen Engel erblicken. Die Kleine schaute hinein und sah ihr eigenes Gesicht im Spiegel.
Swedenborg hatte eine sehr gesunde Konstitution und war nur selten unwohl. Einmal hatte er Zahnweh, wollte aber kein Mittel brauchen, indem er sagte, die Schmerzen werden durch die Nähe gewisser heuchlerischer Geister verursacht und sie würden wieder vergehen, sobald sich dieselben entfernten. Darüber befragt, weshalb er mit so bösen Wesen verkehrte, sagte er,
diejenigen, welche der Herr beschützt, können von allen Mächten der Hölle umgeben sein, ohne irgend Schaden zu leiden, so dass ich, selbst beim Umgang mit den Allerschlimmsten aus der höllischen Rotte, keine Furcht habe. Unordentliche Lüste und Leidenschaften verderben das Blut in seinem Wesentlichen und verursachen Krankheit und Tod. Würde der Mensch der Ordnung gemäß leben, so würde er sich bis ins hohe Alter der Gesundheit erfreuen und dann seine irdische Hülle ohne Schmerzen abstreifen und sofort als Engel in den Himmel eingehen.
Wie es häufig bei Männern, die viel sitzen, der Fall ist, hat Swedenborg einen etwas empfindlichen Magen. Auch litt er in den letzten Jahren seines Lebens an Steinbeschwerden. Tag oder Nacht machten bei ihm keinen Unterschied.
Wenn ich schläfrig bin,
sagte er,
gehe ich zu Bett.
Mitunter lag er tagelang in einer Entzückung. Seine Dienerschaft hörte zuweilen, wie er laut redete oder bitterlich weinte. Wenn man ihn darüber fragte, so gab er zur Antwort, es seien dies Zustände der Versuchung, in welchen er von bösen Geistern angefochten oder erschreckt werde. Einmal stand er so lange nicht vom Bette auf, dass seine Bedienung, welcher er verboten hatte, ihn zu stören, anfing, sehr besorgt zu werden und daran dachte, seine Angehörigen rufen zu lassen. Am nächsten Tage jedoch erschien er ganz wie zuvor und sagte, er sei vollkommen wohl gewesen und habe nichts bedurft. Die Frau des Gärtners erzählt, sie sei einmal, nachdem er sein Mittagessen eingenommen hatte, das in der Regel aus Brot und Milch bestand, in sein Zimmer gekommen und habe gesehen, dass seine Augen wie von Feuer flammten, sodass sie ausrief,
um Gottes Willen, mein Herr, was ist Ihnen? Sie sehen ja erschrecklich aus.
Worauf Swedenborg entgegnete,
ängstigen Sie sich nicht. Der Herr hat meine Augen so eingerichtet, dass Geister durch dieselben auf diese Welt herabblicken können.
Wenn er mit guten Geistern verkehrte, so sah er ruhig, strahlend und vergnügt aus. Wenn hingegen mit Bösen, so war sein Gesicht von Schmerz bewegt und zeigte Betrübnis. In seinen letzten Jahren wurde er zuweilen etwas zerstreut, aber doch nur bis zu einem sehr geringen Grad. In seinen häuslichen Gewohnheiten und Bedürfnissen war er höchst anspruchslos. Er war hübsch, aber einfach eingerichtet. Auf seinen Reisen machte er kein Aufsehen und beschwerte sich nicht mit allem Möglichen. Auch nahm er keine Diener mit. Seine Bibliothek bestand nur aus der Bibel, von der er 4 hebräische, 4 lateinische Ausgaben und ein griechisches Neues Testament besaß, daneben die Register zu seinen eigenen Werken. Mit seinem Gelde war er je nach den Umständen sparsam und freigebig, großmütig und vorsichtig. Seine Bücher verkaufte er unter dem Kostenpreise und verschenkte sie in großer Anzahl. Bettlern gab er nichts. Auch lieh er sein Geld nicht aus. Er brauchte alles, sagte er, für Reisen und Druckkosten. Wie sich denken lässt, erhielt Swedenborg viele Besuche. Er empfing diese stets freundlich und zuvorkommend, welcher Art auch ihre Fragen sein mochten. Viele erkundigten sich über den Zustand ihrer verstorbenen Verwandten oder Freunde. Witwen forschten, wie es ihren Männern ergehe. Andere wandten sich an ihn mit der Bitte, er möchte ihnen sagen, wo ihr verlorenes, gestohlenes oder verborgenes Eigentum zu finden sei. Den Gesuchen solcher bloßen Neugierigen entsprach er fast durchgängig nicht. Er ermahnte sie, ihre Nachforschungen aufzugeben und gab ihnen manchen guten Rat. Er war so klug, stets jemand von seiner Dienerschaft bei sich im Zimmer zu haben, und er bestand darauf, dass die Unterhaltung in schwedischer Sprache geführt werde, damit nicht das Gesprochene nachher möchte verdreht werden können. Einmal kam ein junger Mann ins Haus in der Absicht, Swedenborg zu ermorden. Die Frau des Gärtners jedoch, die ihm an der Türe begegnete und die nichts Gutes ahnte, sagte ihm, Swedenborg sei nicht zu Hause. Er wollte ihr aber nicht glauben, sondern lief durch das Haus in den Garten, blieb aber mit seinem Mantel an einem Nagel des Türschlosses hängen. Und indem er sich losmachen wollte, entfiel ihm sein bloßer Degen, den er unter dem Mantel verborgen hatte. Er wurde darüber so bestürzt und geriet in einen solchen Schrecken, dass er eilig die Flucht ergriff. Später soll er in einem Duell umgekommen sein. Es liegt kein Beweis vor, dass er mit Swedenborg irgend bekannt war. Es war dies ohne Zweifel einer jener zuweilen vorkommenden Fälle von wahnsinniger Mordlust, die es hauptsächlich auf berühmte Personen abgesehen hat. Ein schwedischer Geistlicher namens Collin, welcher Swedenborg im Jahr 1766 besuchte, sagt,
zu jener Zeit erregte er die öffentliche Aufmerksamkeit der Hauptstadt in hohem Grade und es wurde viel über seine außerordentlichen Eigenschaften gesprochen.
Der Greise Swedenborg empfing Collin sehr freundlich und nachdem sie einige Stunden beisammen gewesen waren, bat ihn Collin, er möchte ihm die Gunst eines Zwiegesprächs mit seinem kürzlich verstorbenen Bruder gewähren. Swedenborg sagte jedoch, ein Verkehr mit der geistigen Welt werde nur auf wichtige Gründe hin gestattet. Und als Collin gestand, sein Wunsch sei der Liebe zu seinem Bruder entsprungen und der Neugierde, etwas über das andere Leben zu wissen, gab Swedenborg zur Antwort, das genüge nicht. Wenn hingegen irgendein wichtiger, geistiger oder irdischer Grund vorhanden gewesen wäre, würde er bei den Engeln, welche solche Dinge ordnen, um Erlaubnis angehalten haben. Ein andermal erhielt der Seher einen Besuch von Bischof Fallenius, dem Nachfolger von Swedenborgs Vater. Das Gespräch kam dabei auch auf Predigten, wobei Swedenborg den Bischof beschuldigte, er bringe falsche Dinge in seinen Predigten. Daraufhin sagte der Bischof zu dem Gärtner, der die Anekdote erzählt, er möchte sich entfernen. Swedenborg aber befahl ihm zu bleiben. Das Gespräch wurde dann fortgesetzt und jeder verteidigte seine Ansicht mit der Schrift. Vor dem Weggehen des Bischofs ließ ihn Swedenborg hart an wegen seines Geizes und verschiedener ungerechter Handlungen.
Sie haben,
sagte er,
sich schon eine Stelle in der Hölle bereitet. Ich kann Ihnen jedoch voraussagen, dass Sie in einigen Monaten von einer schweren Krankheit werden befallen werden, wobei der Herr suchen wird, Sie zur Umkehr zu bringen. Wenn Sie dann Ihr Herz seinen heiligen Einflüssen öffnen, so wird Ihre Bekehrung erfolgen. Geschieht das, dann schreiben Sie mir um meine theologischen Werke und ich werde sie Ihnen senden.
Wie Swedenborg vorausgesagt hatte, so kam es. Einige Monate später sprach einer der Untergebenen des Bischofs bei Swedenborg vor und teilte ihm mit, dass er, der Bischof, eine schwere Krankheit durchgemacht habe, aber jetzt wieder vollständig hergestellt und ein gänzlich veränderter Mensch sei.
Der überall nur Gutes tue und drei- und vierfach zurückerstatte, was er sich mit Unrecht angeeignet hatte.
Hallenius sprach sich später ganz offen aus, dass die Schriften Swedenborgs ein kostbarer, für das Wohl der Menschheit verliehener Schatz seien.